Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen reagiert am Tag nach ihrer Verurteilung kämpferisch. Sie und ihre Anhänger attackieren die französische Justiz, weil Le Pen bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht antreten darf. Ihr Wahlausschluss sei politisch motiviert, sagen sie. Die Richter hatten dagegen in ihrem Urteil begründet, dass Le Pen über Jahre hinweg gezielt Gelder des Europäischen Parlaments veruntreut hatte, zugunsten ihrer Partei, des Rassemblement National.
Trotz des Schocks, ihre Partei reagierte schnell. Mitglieder des Rassemblement National verteilten heute schon Flugblätter, die zur Unterstützung der verurteilten Marine Le Pen aufrufen. Für ihre Anhänger ist klar, dass die Justiz ihr Idol politisch kaltstellen will. So sieht die 56-Jährige das auch selbst. Unter dem Beifall ihrer Fraktion richtete sie am Morgen in Paris wütende Angriffe gegen das Gericht. Das System hat die Atombombe herausgeholt. Und wenn sie eine solche Waffe gegen uns einsetzen, dann, weil wir kurz davor stehen, die Wahlen zu gewinnen. Was Le Pen nicht erwähnte, 2013 hatte sie in einem Fernsehinterview selbst vehement gefordert, straffällig gewordenen Politikern das passive Wahlrecht zu entziehen. Wann ziehen wir endlich Konsequenzen und schaffen ein Verbot, eine lebenslange Unwählbarkeit für alle, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit ihrem Mandat verurteilt wurden? In der Nationalversammlung sahen heute aber auch viele in der politischen Mitte den sofortigen Entzug der Wählbarkeit für Marine Le Pen mit Sorge. Denn auch deren Wählerschaft könnte sich jetzt ausgeschlossen fühlen. Der Justizminister äußerte einen persönlichen Wunsch an das Berufungsgericht. Wenn Frau Le Pen Berufung einlegt, sollte das neue Urteil in einem möglichst gut vertretbaren Zeitraum erfolgen. Le Pen wird jetzt in Berufung gehen. Das Gericht hat bereits ein zügiges Verfahren angekündigt.
Für Sonntag hat der Rassemblement National zu einer Solidaritätsdemonstration in Paris aufgerufen. Ein erster Test, um zu sehen, wie groß der Rückhalt für Marine Le Pen in der französischen Bevölkerung jetzt ist.
Schon seit längerem wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es offiziell. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil zieht sich zurück. Der SPD-Politiker hat heute seinen Rücktritt angekündigt. Weil ist einer der am längsten regierenden Länderchefs. Seine Nachfolge ist schon geregelt. Olaf Lies soll im Mai als neuer Ministerpräsident in die Staatskanzlei in Hannover ziehen. Er ist im Moment noch Wirtschaftsminister.
Eigentlich wollte Stefan Weil bis zum Ende der Amtszeit 2027 durchhalten, doch der Abschied kommt früher. Der 66-Jährige zieht sich zurück, es sei Zeit, kürzer zu treten, sagt Weil. Das Alter.
Ich habe insbesondere den letzten Bundestagswahlkampf als besonders kraftraubend empfunden. Und das war dann tatsächlich auch für mich der Anstoß, diese Entscheidung zu treffen.
Erstmals erwähnt Weil heute auch Schlafstörungen, die ihn anstrengen. Er wirkt gelöst, aufgeräumt. Rückblick. 2013 kommt Weil ins Amt. Der frühere Oberbürgermeister von Hannover gilt lange als blass und spröde. Aber gerade das Unaufgeregte wird später zum Markenzeichen. Weil pflegt sein Image als bodenständiger Landesvater. Der Jurist kann Langstrecke. Bundesweit wird Weil zu einem der einflussreichsten SPD-Politiker. Zu Hause in Niedersachsen ist er als Krisenmanager gefragt. VW-Dieselskandal, Flüchtlingsbewegung, Corona, all das fällt in seine Amtszeit. Er soll der Neue in der Staatskanzlei werden. Olaf Lies, 57, Wirtschaftsminister in Niedersachsen.
Ich habe lernen dürfen von dir, wie du es in den letzten Jahren gemacht hast. Und ich glaube, dass ich davon ganz erheblich profitieren kann.
Gestern bei der Hannover Messe stand Olaf Lies noch hinter Weil in der zweiten Reihe. Ab Mai soll er die Nummer 1 sein.
Sinkende Asylzahlen, mehr Abschiebungen und Fortschritte bei der Zuwanderung von Fachkräften. Bundesinnenministerin Faeser hat eine Bilanz ihrer Amtszeit gezogen. Die Bundesregierung sei stark vorangekommen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Verschärfungen, unter anderem für Flüchtlinge, die über ein anderes europäisches Land gekommen sind. Für solche sogenannten Dublin-Fälle, benannt nach einem in der irischen Hauptstadt getroffenen Abkommen, ist Deutschland eigentlich nicht zuständig. Doch in der Praxis hakt die Umsetzung der härteren Regeln.
Hier im Dublin-Zentrum in Hamburg werden seit kurzem gebündelt ganz bestimmte Asylverfahren bearbeitet, die von Menschen, für die eigentlich ein anderes europäisches Land zuständig ist. Es ist eine Konsequenz aus dem Anschlag von Solingen, denn für den Täter wäre Bulgarien zuständig gewesen. Außerdem wurde das Gesetz so geändert, dass in Dublin-Fällen keine Sozialleistungen mehr gezahlt werden. Unterstützung gibt es danach nur noch für maximal 2 Wochen.
Das führt natürlich dazu, dass der Druck, auch wie geht es mir mit meiner Familie dann in einem Land, wo ich keine Leistung außer einer Unterkunft und Essen bekomme, und in einem anderen Land hätte ich aber Ansprüche auf Sozialleistungen. Das erleichtert natürlich die Rückkehr.
Das lässt sich allerdings kaum beurteilen, denn bislang wird nicht bundesweit erfasst, wie häufig Leistungen gestrichen werden. Nur einige Länder nennen auf unsere Nachfrage Zahlen. Die Erfahrungen aus der Praxis sind unterschiedlich.
Wir haben den krassen Fall aus Baden-Baden, in dem tatsächlich 2 Frauen in die Obdachlosigkeit entlassen wurden von heute auf morgen. Ansonsten erlebe ich derzeit, dass das Gesetz führt nicht zu einem vollständigen Leistungsausschluss.
Das widerspricht zwar dem Wortlaut des Gesetzes, einige Sozialgerichte hatten aber verfassungsrechtliche Zweifel an der vollständigen Streichung staatlicher Hilfen. Und so relativiert sogar das Bundesinnenministerium die Regelung. In einem Schreiben von Februar heißt es, den Ländern steht es offen, Maßnahmen zu ergreifen, Personen über den Zeitraum der Überbrückungsleistungen hinaus zu versorgen.
Unterkunft, Verpflegung, Hygiene und medizinische erforderliche Versorgung, das bleibt ehrlicherweise auch nach den 2 Wochen so. Das ist so ein humanitärer Mindeststandard.
In den Koalitionsverhandlungen wird trotzdem darüber diskutiert, staatliche Leistungen für weitere Schutzsuchende zu streichen.
Es ist ihre wohl letzte Reise als Außenministerin in die Ukraine. Annalena Baerbock warnte bei ihrem Besuch in Kiew vor dem russischen Präsidenten Putin und seiner Idee von Frieden. Er spiele damit auf Zeit. Auch die USA müssten das verstehen. Ihr Appell zum Ende ihrer Amtszeit, jetzt müsse man erst recht unterstützen. Auch die nächste Bundesregierung werde an der Seite der Ukraine stehen. Kampfjets, Flugzeugträger, Drohungen. Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben erneut zugenommen. Die Volksrepublik startete ein groß angelegtes Militärmanöver rund um die Insel. Nach eigenen Angaben als Warnung an die separatistischen Kräfte dort. Die USA sagten wiederum der Regierung in Taipeh Unterstützung zu. Taiwan hat mehr als 23 Millionen Einwohner und eine demokratisch gewählte Führung. China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Auf der Insel haben die weltweit größten Chiphersteller ihren Sitz.
Kurs in Richtung Taiwan. Chinas Militär will Stärke zeigen, so stellt es das Staatsfernsehen dar. Über Funk eine Warnung an den Gegner. Taiwan ist Teil Chinas. Das wird sich niemals ändern. Wir werden sowas nicht zulassen. Wehrt euch nicht mit Gewalt gegen eine Wiedervereinigung. Es hat keinen Sinn. Mehr als 70 Militärflugzeuge sind neben den 13 Marineschiffen im Einsatz. Zwar ohne Schüsse abzufeuern, aber der Ton der Propaganda wird schärfer. Eine Karikatur, die Chinas Militär verbreitet, zeigt Taiwans Regierungschef Lai als Insekt, das über einem brennenden Taiwan gerüstet wird. Lai hatte China als feindliche ausländische Macht bezeichnet, das Manöver wohl auch eine Reaktion darauf. Im Konfliktfall wäre Taiwans Militär rein zahlenmäßig unterlegen. Bei den Seestreitkräften besitzt China etwa 8-mal so viele Schiffe. Taiwans Militärflugzeuge stehen der 4-fachen Zahl chinesischer gegenüber. Und verglichen mit Taiwan hat China etwa 10-mal so viele Soldaten. Beim Versuch einer Invasion oder einer Blockade wäre Taiwan auf die Hilfe der USA angewiesen. Das Manöver nun auch ein Zeichen an die Trump-Regierung.
Also man übt, aber man lässt sozusagen immer auch die Vermutung zu, dass die Übung ganz schnell in Realität übergehen kann, so wie das ja auch beim russischen Angriff auf die Ukraine war.
Ein Angriff wird derzeit von den meisten Militärexperten für unwahrscheinlich gehalten. Allerdings, Chinas Militär rüstet weiter auf. Die weltgrößte Flotte besitzt es schon.
4 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar suchen die Einsatzkräfte weiter nach Überlebenden. Doch das Zeitfenster für eine Rettung schließt sich. Nach Angaben der Militärregierung wurden inzwischen mehr als 2700 Leichen geborgen. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Hilfsorganisationen schlagen zunehmend Alarm. Es mangele an Essen, sauberem Wasser und Notunterkünften. Die Region wird zudem immer wieder von Nachbeben erschüttert. Seit genau einem Jahr dürfen sie für den privaten Gebrauch angebaut werden, Cannabispflanzen. Am 1. April 2024 trat die teilweise Legalisierung in Kraft. Der Konsum ist dadurch mit Einschränkungen erlaubt. Inzwischen gibt es auch spezielle Cannabisvereine. Sie versorgen ihre Mitglieder mit Nachschub. Doch ob all das bleibt, ist offen. Die Union will in der nächsten Bundesregierung wieder ein komplettes Verbot durchsetzen.
Einmal im Monat wird frisch geerntet beim Cannabis-Anbauverein Greenleaf Society. Selbst angebaut, 50 Gramm ist die Menge, die es monatlich für jedes erwachsene Mitglied über 21 gibt. Die Greenleaf Society ist der erste Berliner Verein, der die Anbauerlaubnis erhalten hat. Inzwischen sind es 5. Die Aufbruchseuphorie nach der Teillegalisierung ist auf dem Boden der Bürokratie angekommen.
Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben trotzdem das Gefühl, beziehungsweise wir sehen es ja auch an der aktuellen Situation der Anbauvereinigung in Berlin, dass das Gesetz uns leider mehr in die Schranken weist, anstatt dass es uns hilft, uns zu etablieren.
Seit Juli 2024 darf die Droge in speziellen Vereinen gemeinschaftlich angebaut und seit Oktober an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Die Hürden sind hoch. Abstände zu Kinder- und Jugendeinrichtungen müssen eingehalten. Sicherheits-, Jugendschutz- und Gesundheitskonzepte müssen eingereicht werden. Mediziner fürchten eine Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen und sehen höheren Konsum.
Das Problembewusstsein des Konsums, das sinkt. Das begegnet mir auch tatsächlich in meiner Arbeit immer wieder, dass Menschen das Konzept der Legalisierung aus meiner Sicht nicht richtig verstanden haben. Was meine ich damit? Wenn eine Substanz legalisiert wird, dann bedeutet es ja nicht, dass sie deswegen weniger schädlich ist als vorher.
Während die einen hoffen, dass aus der Teil eine Komplettlegalisierung wird, steht das Gesetz schon wieder auf der Kippe. Die CDU/CSU würde es gern wieder abschaffen.
Diese Berlinerin hat Weltraumgeschichte geschrieben. Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im All. Die Robotikforscherin ist an Bord einer Rakete von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Musk. Sie und 3 Crewmitglieder wollen beide Pole der Erde überfliegen und dabei viele wissenschaftliche Experimente durchführen. Ein Fokus liegt auf Polarlichtern.
Das sind die ersten Bilder der FRAM-2-Mission aus dem All. Vergangene Nacht mitteleuropäischer Zeit war die SpaceX-Rakete in Florida gestartet. An Bord diese 4-köpfige Besatzung mit Rabea Rogge aus Berlin. Die 29-jährige Elektroingenieurin und Robotikforscherin ist keine Berufsastronautin. Ihr Crewmitglied, der maltesische Kryptomilliardär Chun Wang, hat den Flug finanziert. Ihn hatte Rogge zuvor auf einer Expedition kennengelernt. Mit ihrem Flug möchte Rabea Rogge den Weg dafür bereiten, dass mehr Laien ins All fliegen und Frauen inspirieren.
Als Frau in einem Technologieberuf habe ich auch gemerkt, dass man sich eben viel mehr durchsetzen muss. Und wenn das jetzt jungen Mädchen ein Vorbild ist, dass sie nicht denken müssen, kann ich das auch?
22 Forschungsexperimente stehen bei der mehrtägigen Mission auf dem Plan. Darunter der Test des ersten mobilen Röntgengeräts im All. Das wäre etwa wichtig, wenn Menschen zum Mars fliegen.
Wenn man auf längere Missionen dann geht und man hat eben Knochenschwund, sind dann auch Brüche wahrscheinlicher. Und dann ist die Frage, okay, wie diagnostiziere ich das denn im All ohne ein Röntgengerät?
Mit fast 28.000 Kilometern pro Stunde umkreist die Crew mit Rabea Rogge noch 3 Tage die Erde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 2. April.
Das Hoch über Skandinavien beschert uns morgen sonniges Wetter. Doch zuvor breitet sich im Laufe der Nacht gebietsweise hochnebelartige Bewölkung aus. Sobald diese sich am Tag aufgelöst hat, ist es im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden auch mal wolkig. In der Südwesthälfte ist es windig mit starken bis stürmischen Böen, sodass sich die Temperaturen kühler anfühlen. In der Nacht 6 Grad auf den ostfriesischen Inseln, minus 2 Grad in den Alpentälern. Am Tag 10 Grad bei Seewind an der Ostseeküste, 20 Grad im Breisgau. Am Donnerstag scheint die Sonne ungestört, nur über den Osten ziehen auch mal ein paar Wolken bis 22 Grad. Ähnlich der Freitag, nur dass auch über den Norden ein paar Wolken ziehen bis 23 Grad. Am Samstag freundlich, im Osten und Südosten ist es wolkiger, dort einzelne Regen- oder Schneeschauer.
Die Tagesthemen mit Jessi Wellmer gibt es heute um 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Halbfinals. Es geht um Anspruch und Wirklichkeit der deutschen Migrationspolitik und Schecks in Millionenhöhe. Wie Elon Musk eine Richterwahl in den USA beeinflusst. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.